Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Wir haben heute schon so viel über Jesus gesungen. Eigentlich die ganze Zeit schon. Also es ist immer so schön, wenn man hier nach vorne kommt und eigentlich schon alles gesagt worden ist. Und man einfach spürt, der Geist Gottes, der bereitet das so vor. Der geht seinen Weg und er weiß, was richtig ist. Und ich möchte auch noch ganz kurz beten, bevor wir anfangen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du unser starker Gott bist. Und ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich bitte dich, dass du dich zeigst in deiner Herrlichkeit, in deiner Macht und in deiner Größe. Offenbare du dich. Treffe du unser Herz heute Morgen. Heiliger Geist, tu dein Werk. Sprich du zu uns. Wir wollen hören. Schaffe du Leben. Im Namen Jesu. Amen. Ja, wir haben eine Predigtreihe über das Schönste, über das man predigen kann. Und das ist Jesus. Jesus ist die Mitte, das sagen wir auch immer so, aber ja, manchmal verlieren wir das vielleicht so aus dem Fokus. Ich habe diese Woche bei Instagram, auf den Social Medias, jetzt bin ich auch da, ich habe mich sehr lange geweigert, da irgendwie mich einzuloggen, meine Daten da einzugeben, aber mein Name kennt ja sowieso, also die mich kennen, kennen mich halt und dann, ja, egal. So, und da habe ich diese Woche ein wunderbares Zitat gelesen und das heißt, können wir schon mal anmachen, Linda? Da sagte jemand, das einzig Attraktive an der Kirche ist, habt ihr die Antwort? Jesus. Richtig. Das einzig Attraktive an der Kirche ist Jesus. Wenn du hierher kommst und denkst, ja, ist echt schön hier und da haben sich viele Leute total viel Mühe gegeben, dann ist das total schön. Und wir haben eine tolle Cafeteria und wir setzen uns da rein und es ist total schön. Aber das verblasst vor dem Angesicht Jesu. Jesu ist das einzig Attraktive der Kirche und es ist die einzige Daseinsberechtigung der Kirche. Wenn wir Jesus verlieren, verlieren wir alles. Dann brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr treffen. Dann können wir Kaninchenzüchterverein werden oder wir können irgendein Sozialverein werden. Aber Jesus ist die Mitte unserer Treffen. Jesus ist die Mitte dessen, warum wir hier sind. Und es ist auch das Einzige. Alles andere ist total schön und da wollen wir uns auch Mühe geben und wir wollen das wertschätzen, aber es geht um Jesus. Es geht um ihn. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, wer ist denn Jesus? Ich habe mich entdeckt, dass ich lange Jahre ein seltsames Bild von Jesus hatte. Und zwar entstand das, glaube ich, dadurch, ich zeige euch das mal, dass es so tausende dieser Bilder gibt. Habt ihr schon mal so ein Bild gesehen? Also man wächst ja irgendwie damit auf, man geht irgendwie in eine Kirche, also in eine katholische, evangelische Kirche und dann sieht man immer so Bilder von Jesus oder auch Bibelcomics oder man sieht so einen Jesusfilm und bei mir im Kopf war es so ähnlich, also so ein Mann mit schulterlangem Haar, gelockt, einen liebevoll leidvollen Blick in den Augen, immer irgendwie in einer Position, wo man denkt, okay, ist irgendwie so dieser zahme, dieser Jesus, der alle betätschelt und sagt, ach ja, so schön, dass du da bist und ach komm, ich nimm dich mal in den Arm. Und dann hat man noch dieses Bild mit Jesus und dem Schäflein auf dem Arm. Und man hat das so, also bei mir war das so, ich hatte so dieses Bild im Kopf von einem immer lächelnden, immer friedlichen, niemals irgendwie anders auftretenden Jesus im Kopf. Und das war so mein Bild von Jesus. Und ich glaube, dass die gesellschaftliche Entwicklung, die wir im Moment so erleben, wir haben am Freitag hatten wir Treffen mit der Gemeindeleitungstreffen und da haben wir uns so die erste halbe Stunde über die Entwicklung unserer Gesellschaft unterhalten. Und da kann man ja ganz viel sagen. Ne? Da mussten wir uns dann zusammenreißen und irgendwann mal sagen, stopp, jetzt machen wir weiter. Aber ich glaube, dass die gesellschaftliche Entwicklung, die wir nehmen in Deutschland gerade, ganz viel damit zu tun hat, dass die Kirche oder dass wir Christen so einen Jesus vor Augen haben. Einen zahmen, nie aufbrausenden, immer tätschelnden, liebevollen Jesus, der ja immer da ist und eigentlich nie etwas Böses will. Warum sage ich das? Weil wir eine Gesellschaft geworden sind, die genau das fordert. Du bist toll, wie du bist. So wie du lebst, so wie du leben willst, ist es richtig. Und ganz extrem wird diese Haltung deutlich in dem Gender-Gedanken, der jetzt so ganz, ganz aktuell ist und ja auch immer durch die Medien geht. Und irgendwie denkt man, wenn schon irgendwie eine Grenze erreicht ist, dann kommt noch mal was drauf und noch mal. Und jeder soll so leben, wie er möchte. Und jeder soll sagen dürfen, was er möchte. Und wir tolerieren das alles. Und wenn du das für richtig hältst, dann ist das auch gut. Wenn du dich dabei gut fühlst, dann ist das gut. Dann kann das ja nicht schlecht sein. Und so wie du dein Geld ausgibst, so wie du mit deiner Zeit umgehst, so wie du deine Sexualität lebst, das ist alles gut. Und wenn das so für dich in Ordnung ist, dann ist das doch auch gut. Du bist ganz wertvoll. Und so wie du bist, so bist du ganz toll. Und ich möchte mich auch gar nicht darüber so lustig machen, aber das Problem ist, dass wir... Also wir wollen ja den Menschen irgendwie nicht vor den Kopf stoßen. Ne? Wir wollen ihnen Gutes. Und wir wollen, ja, wir wollen nicht zu nahe treten, wir wollen Menschen nicht verletzen. Das ist vielleicht so die Ausgangssituation, warum wir so leben. Und deshalb halten wir Händchen, deshalb betätscheln wir, auch wenn gerade die Menschen einen Abgrund runterstürzen. Aber egal. Unsere Gesellschaft entwickelt sich so. Und ich glaube, dass Gesellschaften sich immer so entwickeln, wie sie glauben. Und deshalb steckt da ein Gottesbild dahinter, das eigentlich völlig skurril ist und verkehrt ist. Denn wir merken auch in der Gesellschaft, dass das ja nicht funktioniert. Also wir haben nicht plötzlich Menschen, die voller Identität sind und völlig stark sind und wissen, wie ihr Leben läuft und völlig sinnerfüllt. Das wäre ja die Konsequenz dann daraus. Ne? Im Gegenteil. Wenn ich meine Schüler anschaue, sorry, dass ich das immer als Beispiel nehme, aber es ist halt so meine Welt, dann sehe ich Menschen, die völlig desorientiert sind, die nicht wissen, wer sie sind, die immer weniger Identität in sich tragen, die völlig aufgezehrt werden von Sinnlosigkeit, die nicht wissen, warum lebe ich, warum tue ich das, was ich tue, warum bin ich hier, ist das alles, ich gehe 14 Jahre zur Schule und dann gehe ich studieren und dann baue ich mir mein Haus und heirate. Und ist das alles? Und Angstzustände nehmen zu. Also der Verkauf von Pharmazeutika bestätigt das. Das heißt, irgendwie kommen wir nicht dahin, dass wir den Menschen tatsächlich Identität geben können. Obwohl wir es versuchen, überall, wir versuchen es. Und ich glaube, dass das ganz tief zu tun hat mit unserem Bild von Jesus. Und ich glaube, Jesus ist nicht so. Und deshalb möchte ich heute mit euch Jesus anschauen, wie er von Jesaja vorgestellt wird. Wir haben das schon gehört, Jesaja sagt, euch ist ein Kind geboren. Und er heißt wunderbarer Ratgeber. Das haben wir in der letzten Woche gehört. Er heißt starker Gott. Er heißt ewiger Vater und er heißt Friedefürst. Keiner dieser Titel lässt eigentlich diesen betätschelnden, alles irgendwie relativierenden Gott zu. Ein Ratgeber ist schlecht, wenn er dir nur das Gute sagt. Wenn er dir immer sagt, ach, ist schon gut, wie du das machst. Ja, da brauchst du nicht. So einen Ratgeber brauchst du nicht. Ja, muss ich nach rechts oder nach links? Ja, schon gut. Was soll ich tun? Ein Ratgeber ist jemand, der weiß, wo es lang geht und der dir die Wahrheit sagt und der nicht so völlig irgendwie auf Wolke 7 schwebt. Der starke Gott, den werden wir heute kennenlernen, darum soll es gehen. Und ich habe das genannt, Jesus der Erschütterer. Ich fand das irgendwie cool. Ich liebe ja... Also Sprache ist ja so stark irgendwie und ich finde, Jesus ist so viel mehr. Jesus ist der Erschütterer schlechthin. Und hier nochmal das Zitat, das einzig Attraktive an uns ist Jesus. Wenn wir Jesus verlieren aus dem Zentrum, dann können wir einpacken. Wenn Jesus nicht Mitte unserer Gottesdienste ist, dann können wir einpacken. Und deshalb soll es heute ganz zentral darum gehen. Ich möchte heute im ersten Teil... möchte ich einfach der Frage nachgehen, wer ist Jesus oder wer ist dieser starke Gott? Und dazu möchte ich euch mitnehmen auf eine Reise durch ein Evangelium größtenteils. Und dann möchte ich ganz kurz auf die Frage eingehen, warum ist das so? Was ist denn sein Ziel? Und als drittes, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit mir zu tun, mit meinem Alltag, wo ich hingehe? Und jetzt nehme ich euch mit auf diese Reise und es hat mich selber erschüttert, muss ich sagen, was ich so gelesen habe. Und vieles vergisst man ja auch echt, man hat es schon tausendmal gelesen. Und deshalb kommt mit mir mit auf die Reise. Jesus ist jemand, dessen Worte erschüttern. Lukas berichtet in seinem Evangelium, also ich werde mich größtenteils heute an Lukas halten, ihr könnt auch andere Evangelien nehmen, das ist eigentlich völlig egal. Er sagt ja, also ich möchte euch diesen Brief schreiben, damit ihr wisst, wie es alles abgelaufen ist. Das war so sein Ding. Das schreibt er auch am Anfang, ne? Ich möchte, dass du mit Gewissheit weißt, was passiert ist. Und dann stellt er uns Jesus vor und er erzählt, wie Jesus geboren wurde. Und dann 30 Jahre hat die Welt nichts von Jesus gehört. Also wir wissen nichts davon, auch die Bibel berichtet nichts. Und als er 30 war, tritt Jesus auf, er kommt, er lässt sich taufen. Und dann heißt es in der Bibel, er wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, er wird versucht, er besteht die Versuchung. Und dann kommt er zurück und jetzt geht's los. Und dann stellt er uns einen Gott vor, einen Menschen vor, der absolut starker Gott ist. Das ist ja das Geheimnis bei Jesus. Er war vollkommen Mensch, vollkommen starker Gott. Und es heißt in Lukas 4, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegenden Gegenden. Das ist interessant. Wir hören ja immer, also haben schon häufiger gehört hier, Jesus brauchte keine Flyer zu drucken. Stimmt, er brauchte gar nichts zu machen. Es verbreitete sich. Und das Skurrile ist, Lukas erzählt dann, wie es weitergeht. Dann sagt er, okay, ich erzähle es jetzt mal in meinen Worten. Ihr habt da die Bibelverse, ihr könnt es alles wirklich gerne mal nachlesen. Ich versuche es einfach zu erzählen. Er sagt dann, Jesus kommt in die Synagoge. So, das hat er immer gemacht, das war seine Tradition, das war das Haus Gottes, also die Gemeinde. Er kommt dahin und dann nimmt er eine Schriftrolle von Jesaja. Eine Schriftrolle, die schon Tausende vor ihm gehabt haben. Und er liest einen Text, den schon Tausende vor ihm gelesen haben. Und plötzlich passiert etwas. Er macht etwas, was alle anderen auch machen. Also 1000 Priester haben das gelesen. Sie haben das vielleicht sogar interpretiert. Sie haben da ihre Gedanken drüber gesagt. Und Jesus nimmt diese Schriftrolle und er liest vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, den Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und dann macht er die Rolle zu und sagt, das ist heute passiert vor euren Augen. Und die Menge ist völlig fertig. Sie ist völlig fertig, da steht, sie aber fingen zu und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Tausende vor ihm haben das gelesen und jetzt kommt Jesus und allein Sein Wort, das nicht neu ist, das schon Tausende gesagt haben, erschüttert die Menschen. Was für eine Kraft. Das ist kein zahmer Jesus. Da ist jemand, der sagt ein Wort und alle sind erschüttert. Und das zieht sich direkt durch die ganze Bibel durch. Das lesen wir immer wieder. Und sie waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Wahrheit. Und ich glaube, das sind die zwei Kerne, die Jesus ausgemacht haben. Er redete Wahrheit und er redete Gnade. Und da habe ich das aufgeschrieben und ich möchte euch eine Geschichte mitnehmen zur Wahrheit. Wir denken ja auch häufig so, ich habe das ja am Anfang gesagt, ja, Jesus, der ist auch immer mit allem einverstanden, was wir so machen und er deckt alles zu und Sünde wird zugedeckt, ist alles, es hat seine Richtigkeit, steht ja auch in gewissen Zusammenhängen in der Bibel, aber ich glaube, wir müssen verstehen, dass Jesus die Wahrheit immer über alles gestellt hat. Und die Geschichte in Lukas 11, die ist so Hammer. Die ist kurz danach, passiert die, da steht, Jesus geht durch die Lande und er predigt. Und während er predigt, kommt ein Pharisäer zu ihm, also jemand, der früher im Tempel Gelehrter war. So, und er kommt zu ihm und sagt, Jesus, ich würde dich gern einladen zu mir. Kommst du zu mir nach Hause? Jesus sagt, ja klar, mache ich. Geht mit zu ihm nach Hause und dann setzt er sich an den Tisch mit all den anderen und fängt an zu essen. Und dann steht da drin, der Pharisäer wundert sich, dass Jesus sich nicht die Hände gewaschen hat. Das war Brauch. Das hat man, also es war Reinheitsvorschrift, sollte man tun. Und dann passiert etwas, wo man so denkt, hä, Jesus, was ist mit dir los? Also dieser Pharisäer, der sagt keinen Ton, da steht nur, er wundert sich darüber. Und dann legt Jesus los in einer Art, dass er sagt, da sprach Jesus zu ihnen, kleinen Moment, jetzt muss ich erst mal zoomen, wo steht es, 11, genau. Da sprach der Herr zu ihm, nochmal, lass uns das vor Augen haben, da hat keiner was gesagt. Keiner ist ihm blöd gekommen, in Anführungsstrichen, aber er hat es gespürt und dann fängt er an. Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Und dann kommt eine Rede, wehe euch Pharisäern, ihr seid getünchte Gräber, in euch ist alles faul. Und man denkt nur so, Jesus, du bist eingeladen worden. Da wollte jemand dir was Gutes tun. Ja, da ist jemand, der meint es gut mit dir, der wundert sich nur. Und Jesus lässt eine Rede vom Stapel, wo man denkt, das kannst du nicht machen. Jesus, das kannst du nicht sagen. Das gehört nicht zum guten Ton, das, was du hier gerade machst. Und er ist ja nicht alleine mit dem. Heute würden wir sagen, ey, sprich mal mit dem alleine. Man darf das nicht in der Öffentlichkeit sagen. Nö, öffentlich, alles öffentlich, alle Leute da. Er sagt, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, ihr erwartet von Leuten etwas und tut es selber nicht. Einfach so. Warum tut er das? Weil er weiß, dass einzig und allein die Wahrheit uns frei macht. Wisst ihr, wir können um die Wahrheit herumreden, so viel wir wollen. Wir können durch die Blume reden. Wir können versuchen, Menschen was Gutes zu tun, wenn wir ihnen nicht die Wahrheit sagen. In Liebe, das war bei Jesus nicht ganz so liebevoll, muss ich sagen, an der Stelle. Aber wir sind ja auch nicht Jesus. Also wir verhalten uns ein bisschen anders da vielleicht. Aber wenn wir nicht Wahrheit sagen, wird nie Freisetzung geschehen. Weißt du, wenn ich voller Eifersucht bin, ja, und mein Leben zerfressen ist von Eifersucht, weil ich immer denke, der kann das besser und ich will das auch und ich zerstöre mich selber. Wie toll ist es doch, wenn jemand kommt und sagt, Louis, du hast ein Problem an der Stelle, lass uns doch mal da rangehen. Und das macht Jesus. Jesus sagt nicht, ach, hat doch jeder ein Problem mit. Alles gut. Eifersucht, naja, hat ja jeder schon mal gehabt. Nein, er sagt, Louis, da in deinem Herzen ist etwas, das zerfrisst dich, das macht dich kaputt. Schau da drauf und geh das an. Wir kleben da kein Pflaster drüber, sondern wir sagen, wir bringen das ans Licht und wir gehen das an, damit du heil wirst, damit du frei wirst. Und das war die große Stärke von Jesus und das hat er immer gemacht. Er hat gesagt, er hat sich vor die ganzen Leute gestellt und hat gesagt, wenn ihr nicht umkehrt zu Gott, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr in die Hölle kommen. Und fürchtet euch davor. Er hat gesagt, fürchtet euch nicht vor den Menschen, die euch was antun können, sagt er. Ne? Die braucht ihr nicht fürchten, das ist kein Problem. Fürchtet euch vor demjenigen, der euch ewig etwas antun kann. Sagt er ganz offen. Er sagt, kehr um, tue Buße. Fang ein neues Leben an. Und das Tolle, deswegen steht es da zusammen, sie wunderten sich nicht nur über seine Wahrheit, die so erschütternd war, sondern sie wunderten sich über seine Gnade. Denn Jesu Gnade, das ist auch etwas, was unseren Verstand übersteigt. Das können wir gar nicht so empfinden, glaube ich. Aber wenn Jesus Menschen getroffen hat, die genau dazu bereit waren, umzukehren und zu sagen, Herr, ich kann das nicht, ich brauche dich, dann war seine Gnade sofort da. Dann hat er nicht gesagt, okay, 10-mal Ave Maria beten, 10-mal hier Vater unser, Knie auf Bohnen. Nein, er hat gesagt, du willst gerne, komm. Und dann war seine Gnade da und sein Herz da. Und die Leute waren erschüttert von dem. Und wisst ihr, ich glaube, wir brauchen das wieder, dass wir erschüttert sind von den Worten Jesu, dass sie hier drin Erschütterung bewirken. Und dass sie uns erschüttern, damit wir leben und verändert werden. Und Jesus erschütterte nicht nur durch seine Worte, Jesus erschütterte sofort durch seine Gegenwart. Und das ist auch so, ich weiß nicht, also das ist ja so interessant, irgendwie alle Leute finden Jesus irgendwie auch gut, ne? Also wenn man so mit Leuten spricht, die gar nicht Christen sind, die auch nicht glauben, aber Jesus, der war schon ganz in Ordnung so, ne? Also der. Und da merkt man, dass sie ihn überhaupt nicht kennen. Denn ich glaube, wenn sie wüssten, was Jesus getan und gemacht hat, da würden sie das nie sagen. Also als jemand, der nicht glaubt. Ich habe zwei Dinge rausgesucht, oder drei, die einfach so fantastisch sind. Jesus, gleiche Stelle. Jesus war im Tempel, hat das gelesen, wovon ich gerade geredet habe. Ja, diese Buchrolle, er liest das, die Menschen waren erstaunt. Und dann fängt er wieder an, ihnen die Wahrheit zu sagen. Und dann sagt er, jo, also wenn ihr nicht, ihr habt die Propheten getötet, ihr habt gegen Gott gesündigt, ihr müsst umkehren, sonst habt ihr ein Problem. Und dann schlug dieses, wow, diese Wahrheit und Gnade um in Zorn. Und die ganzen Menschen, die wurden richtig, richtig zornig. Und dann haben sie Jesus genommen und haben ihn so als riesiger Mob, ja, also da, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt, irgendwie, dass man so in so einer Menschenmenge war und diese Menschenmenge bewegt sich und man kann da nicht raus. Ne? Habt ihr das vielleicht schon mal erlebt? Also völlig eingekeilt und da die Bibel schreibt, dieser ganze Mob, diese Menge geht mit Jesus raus und drängt ihn an einen Abhang und sie wollen ihn in den Abhang runterstürzen, sie wollen ihn töten. So, das ist Ausgangslage. Und dann steht da, sie bringen ihn bis zum Ende und dann ein Satz. Und Jesus wandte sich um, ging mitten durch sie hindurch. So, was ist das? Wir lesen das immer so, ja, okay, er ging da durch. Nein, durch einen Mob geht man nicht einfach durch. Also das ist, wenn sich ein Mob da zusammentut, dann braucht es etwas, dass man da durchgeht. Und Jesus dreht sich um und ich stelle mir das so vor, dass seine Gegenwart einfach das auseinandergeschmettert hat und die Leute, die wussten überhaupt nicht, was ihnen geschieht, sie mussten zur Seite treten und Jesus geht durch und keiner rührt ihn an, keiner kann irgendetwas tun. Was für ein Gott, was für ein Jesus. Also ich glaube, da ging er nicht so irgendwie mit Leidensmiene durch. So. Ich glaube, da war eine Präsenz da, dass das hat die Leute erschüttert und sie konnten nicht. Und das zweite Beispiel, das ist am Ende seines Lebens. Da kommt ja, das kennt ihr vielleicht, das war Johannes 18, dann steht, Jesus betete im Garten und er weiß, die Kreuzigung steht bevor. Und dann kommt sein Verräter mit einer ganzen Schar Soldaten. Und wieder, ich möchte, dass ihr euch das mal vorstellt. Das waren römische Legionäre. Römische Legionäre waren ausgebildet zu töten. Die waren gut ausgebildet, die haben das ganze Reich der damaligen Zeit eingenommen. Das waren Soldaten, das waren keine Kinder. Das waren nicht Jungs, die mit Feenstaub und Glitzernagellack gespielt haben, um da mal die Familienministerin zu zitieren. Das waren Männer, die wussten, wie man kämpft. Okay? Und die kommen zu Jesus Und Jesus stellt sich vor sie hin und sagt, wen suchten ihr? Und sie sagen, wir suchen Jesus. Und was sagt er? Er sagt, ich bin's. Und was passiert? Sie fallen alle um. Einfach so. Bam! Was für eine Präsenz. Was für ein Gott. Und deshalb weiß man auch, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Jesus hat sich kreuzigen lassen. Wenn Jesus auch nur gewollt hätte, hätte niemand ihn anrühren können. Niemals. Das ist so deutlich in der Bibel. Und auch diese letzte Szene im Garten Gethsemane zeigt es so deutlich. Er sagt, ich bin's. Und alle fallen um. Alle fallen um. Einfach so. Die Menschen erschüttert seine Gegenwart zutiefst. Und was mich freut, ist der nächste Punkt. Seine Gegenwart erschüttert Dämonen. Ich glaube, dass es gibt so viele Menschen, die einfach Dinge mit sich rumtragen, die nicht gut sind. Wir haben so viele psychische Schäden mittlerweile in Menschen. Wir beobachten das immer weiter. Und das ist so eine gute Nachricht, die hier steht. Dämonen haben keine Chance, wenn Jesus da ist. Und auch das ist so schön beschrieben von Lukas. Gleiches Kapitel, das ist so wie Lukas sagt, hier, ich zeige euch mal, wer Jesus ist. Bam, 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 bam. Weißt du, alles in einem Kapitel, alles durch. Gleiche Situation, Lukas 4, dann steht da, und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämonen hatte. Und auch hier wieder, Jesus tut nichts, Jesus sagt nichts und plötzlich schreit er auf und sagt, lass ab von mir, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener, bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, du bist der heilige Christus. Was passiert da? Allein seine Gegenwart. Sieh, ich wünsche mir, dass echt die Gegenwart Jesu hier so ist, dass wirklich... dass das erschüttert, und zwar alles, was so hier rumfliegt, sage ich mal. Dass Erschütterung geschieht. Und was macht Jesus auch hier völlig unspektakulär? Er sagt, verstumme und fahre aus von ihm. Mehr nicht. Sei still, du hast hier nichts zu bieten und fahr aus. Und dann steht da, und er warf ihn, konnte aber nichts mehr tun. Er konnte ihn nicht mal verletzen, den Menschen, und dann war er weg. Und dann steht er über die Menschen und ein Entsetzen kam über alle. Und sie redeten untereinander und sprachen, was ist das für ein Wort, dass er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet und sie ausfahren lässt. Was ist das für ein Wort? Sie sind entsetzt. Die Menschen sind erschüttert von dem, was sie sehen. Er erschüttert Krankheit. Ich möchte das nächste ein bisschen schneller machen. Überall da, wo Jesus hinkam, gab es die Chance, heil zu werden. Das Einzige, was ihn abgehalten hat davon, Krankheit zu zerstören, war, wenn der Mensch das nicht wollte. Der einzige Grund, wo Krankheit nicht gegangen ist, war, wenn Menschen gesagt haben, nee, ich möchte nicht. Das hat Jesus immer respektiert. Ansonsten hat er Krankheit immer vertrieben. Er hat Menschen gesund gemacht, er hat den Aussätzigen angerührt und er wurde heil. Er hat den Blinden die Hände aufgelegt und sie wurden sehend. Was für ein Gott, was für ein starker Gott. Und er erschüttert den Tod, und das ist das, ich sag mal, das kulminiert in diesem alles Erschütternden und auch das, was uns freisetzt. Er erschüttert den Tod, er weckt Menschen vom Tod auf. Wir kennen die beiden Beispiele, Lazarus und einen Jungen aus Nein. Er weckt sie auf, er spricht zum Tod, du hast keine Macht mehr. Und dann in einer absoluten Krönung wird er sterben oder stirbt er und dann besiegt er den Tod ein für alle Mal. Und das ist unsere große Hoffnung. Wir glauben an einen starken Gott. Wir glauben nicht an einen Gott, der nichts zu sagen hat, an einen Jesus, der irgendwie fromm daherkommt. Nein, wir glauben an einen Erschütterer. Jesus ist der Erschütterer. Er ist der Löwe von Juda. In Offenbarung 5, Vers 5 steht, er ist das Lamm, das überwunden hat. Er ist der König. Er ist der Löwe von Juda. Er ist das alles Beherrschende. Er ist die Herrlichkeit Gottes, das ist so schön. 2. Korinther, da merkt man so richtig, wie Paulus ja, wie überwältigt Paulus ist von dem. Paulus schreibt so viel über Gott, über Jesus. Ich möchte euch das vorlesen. Es steht in 2. Korinther 4, Vers 6. Da schreibt er: Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Im Angesicht Jesu Christi sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir die ganze Herrlichkeit Gottes. Das war sein Auftrag, uns die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Und er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist Herr. Wir sagen das immer so, lass es uns tief in unser Herz wirklich mal fallen. Er ist Herr. Er regiert tatsächlich. Wir haben das gesungen, er regiert überall. Ja, da kann man sich fragen, ja Gott, wo bist du in all dem Leid und all dem, was schlecht läuft? Die Bibel ist voll von Beispielen, wie Gott das Böse und das Schlechte lenkt, damit sein Plan zur Erfüllung kommt. Und wir wissen, wie das Buch endet. Wie endet es? Es endet gut. Jesus kommt wieder und er führt alle Dinge zum Besten. Und das ist auch sein Ziel. Was ist sein Ziel damit? Das steht auch in Jesaja. Der Vers, den wir da gelesen haben, der ist ja noch nicht zu Ende, sondern da steht: Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn wird dies vollbringen. Was für eine tolle Sprache. Der Eifer des Herrn wird das vollbringen. Wir können das wissen. Das ist so. Und egal wie wir glauben, egal wie unsere Gesellschaft sich entwickelt, am Ende wird er siegen. Sein Ziel ist die Herrschaft, die ewige Herrschaft, die Vergrößerung des Reiches Gottes. Und es ist eine Herrschaft in Recht und Gerechtigkeit. Was für eine Hoffnung. Wir sehen so viel Ungerechtigkeit, wir sehen so viel Leid. Aber Jesus sagt und Gott sagt, ich schicke jemanden und der baut ein Reich, in dem Recht und Gerechtigkeit herrschen wird. Es wird so sein. Wir können uns darauf verlassen. Das ist sein Ziel. Und jetzt zum letzten Punkt. Er kommt wieder. Darf ich es nochmal? Er kommt wieder. Und hoffentlich findet er eine Braut, die wirklich nur Augen hat für ihn. Jesus sagt, seine Gemeinde ist seine Braut. Wisst ihr? Und ich glaube, das, was er sich am allermeisten wünscht, ist, dass wir nur Augen haben für ihn. Dass wir verstehen, wer er ist. Er ist der starke Gott. Er ist einzig. Es gibt nichts Vergleichbares. Lasst uns wirklich nur Augen für ihn haben. Lasst uns ihm folgen. Lasst uns eine Braut sein, die für ihn brennt. Und der das nicht so, das nicht egal ist. Das ist sein Ziel. So, und was hat das mit uns zu tun? Was bedeutet das für uns? Da, wo Jesus ist, geschieht Erschütterung. Egal in welche Richtung. Wenn man die Bibel liest, Jesus hat niemanden kalt gelassen. Niemanden. Und wenn du hier sitzt und sagst, naja, eigentlich hat mich das alles noch nie berührt, dann ist die Botschaft, dann hast du Jesus noch nie getroffen. Jesus lässt keinen Menschen unerschüttert zurück. Das sagt die ganze Bibel. Es gibt keine Menschen, die nicht reagieren auf Jesus, wenn sie ihn treffen. Keinen einzigen. Und es gab immer zwei mögliche Reaktionen dafür. Darauf. Die erste Reaktion, die nicht so gut ist, sage ich mal, aber die wir einfach auch sehen müssen, das ist die, ich ärgere mich. Ich merke, da redet jemand über Jesus und ich ärgere mich. Das ärgert mich, dass da jemand die Wahrheit sagt, das wurmt mich. Da gab es ganz viele von früher, also als Jesus da war, die Pharisäer und Schriftgelehrten waren die, an denen man das am meisten gemerkt hat. Sie haben sich so geärgert über Jesus. Sie wollten ihn töten. Sie haben ihn gehasst für die Wahrheit, die er gesagt hat. Und dann gibt es aber auch, dann gibt es zum Beispiel diese Geschichte mit dem reichen Jüngling. Und ich finde, das ist eine der traurigsten Geschichten in der Bibel. Ich finde die so, so traurig. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und man spürt, dass er eigentlich Jesus will. Und ich finde, man spürt ihn ab, dass er möchte ihm nachfolgen. Und er möchte eigentlich sein Leben ihm geben und er möchte das Reich Gottes. Und er kommt zu ihm und sagt, Jesus, was muss ich denn tun, damit ich in das Reich Gottes komme? Und Jesus sagt zu ihm, hey, das ist total einfach, verkauf alles, was du hast, folg mir nach. Und was er ihm da sagt ist, setz deine Priorität auf mich. Natürlich ist das nicht einfach. Überhaupt nicht einfach. Das war jetzt eher sarkastisch gemeint eben. Jesus sagt, folge mir nach und du wirst erkennen, dass du den größten Schatz gewinnst, den es gibt. Alles, was du hast, ist nichts dagegen. Und dann schreibt die Bibel, dass der traurig wurde. Und er wurde traurig und sagt, das kann ich nicht. Und er ist weggegangen. Und er taucht nie wieder auf. Es ist so eine tragische Geschichte. Und ich hoffe, dass wir da eine andere Entscheidung treffen. Dass wir erkennen, was für ein Schatz in Jesus ist. Er ist der starke Gott. Es niemand und nichts reicht ihm das Wasser. Und viele andere Menschen, die seine Botschaft gehört haben, denen war das zu krass. Die haben gesagt, nee, Jesus, das ist mir zu krass. Das ist mir echt zu strange. Ich gehe. Ich möchte nicht. Diese Reaktion lesen wir sehr häufig in der Bibel. Und diese Reaktion gibt es auch heute sehr, sehr häufig. Aber es gibt eine andere Reaktion und über die möchte ich ein bisschen länger sprechen. Menschen, die Gott begegnen in Jesus und die diesem starken Gott begegnen, die fallen nieder und beten ihn an. Das ist die zweite Reaktion, die es gibt. Und ich möchte euch ein paar Beispiele nur zeigen. Petrus, auch in Lukas 5, glaube ich, Jesus geht und sucht Jünger. Also er sammelt Jünger um sich. Und auch das ist so eine Geschichte. Wir lesen das immer so, oder ich habe das immer so gelesen, aber stell dir mal vor, Jesus kommt rein und sagt, Sören, folg mir nach. Und Sören steht auf und geht. Okay. Oder Heike, folg mir nach. Und Heike lässt alles stehen und liegen und geht. Was muss da für eine Präsenz gewesen sein? Ich glaube, das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Die Leute, die Fischer, die hatten Familien. Da steht nachher, da, sie fragen ihn, Gott, wir haben alles verlassen für dich. Wir haben auch unsere Familien verlassen. Die lassen alles stehen und liegen, weil sie sehen, da ist Gott. Da ist der starke Gott. Und ich wollte aber auf Petrus eingehen. Jesus kommt an den Strand und er sagt, Petrus, darf ich dein Boot? Da sind tausende von Menschen. Ich möchte predigen. Darf ich in dein Boot? Er sagt, klar, Jesus, hier, stell dich rein. Und Jesus stellt sich so aufs Wasser am See Genezareth und er predigt den Leuten. Und als er fertig ist mit Predigen, sagt er zu Petrus, du, Petrus, nimm doch mal dein Boot und fahr raus und fische. Und Petrus ist ein bewanderter Fischer. Petrus weiß, am Tag fange ich keine Fische. Wir waren nachts schon draußen, wir wissen, wo die Fische sind. Wir haben geangelt, wir wollten Fische fangen. Ich weiß, wann die Fische da sind. Ich weiß auch, wo sie sind. Jesus, wir haben die ganze Nacht gefischt, wir haben nichts gefangen. Und Jesus sagt nichts weiter. Und trotzdem sagt Petrus, aber okay, weil du das sagst, fahren wir raus. Also erstmal dieses... Wenn Jesus da ist, dann kann das sein, dass wir plötzlich Dinge tun, die wir nie tun würden. Wo der gesunde Menschenverstand sagt, nein, das funktioniert nicht. Und Petrus sagt, okay, ich fahre raus. Und dann kennen wir vielleicht dieses Wunder. Und dann fängt er an zu fischen, die Netze auszuwerfen. Und das ganze Boot ist voller Fische. Und sie rufen ein zweites Boot und es sinkt fast. Und dann karren sie die ganzen Fische zurück. Und was ist die Reaktion von Petrus? Weiß das jemand? Er kommt zu Jesus und fällt auf seine Knie und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Da passiert etwas. Da passiert etwas mit dem Herzen von Petrus. Und er weiß, ich bin sündig. Und da steht der starke Gott. Und er fällt auf die Knie und sagt, geh weg, ich kann nicht, ich bin ein Sünder. Das passt nicht zusammen. Und dann diese schöne Reaktion von Jesus, dass er sagt, Petrus, komm, ich werde mit dir zusammen Menschen fischen. Du wirst Menschen fischen. Und Petrus weiß in dem Moment, wenn ich mit ihm unterwegs bin, dann werden die Netze reißen. Das ist ja das, was er gesehen hat. Wow, und er sagt, ja, ja, vollkommen. Egal, was ich zurücklasse, das blöde Boot, das kann bleiben, wo es ist. Ist zwar meine Absicherung fürs Alter und meine Lebensversicherung. Egal, ich lasse das alles hinter mir. Ich folge diesem starken Gott. Ich folge ihm. Und dann gibt es diese tolle Geschichte mit der Sünderin. Sie wird einfach vorgestellt als Sünderin. Die meisten sind irgendwie glauben, dass es Maria Magdalena war, von der auch Jesus böse Geister ausgetrieben hat. Und es gibt diese schöne, aber ist ja auch egal, wer es war, auf jeden Fall eine Frau, die zu Jesus kommt. Und Jesus sitzt wieder am Tisch. Es ist wieder so häufig diese gleichen Geschichten, eine gleiche Situation. Jesus sitzt am Tisch und da kommt diese Frau. Und sie ist völlig erschüttert von Jesus. Und sie fällt nieder vor ihm und sie zerbricht ein Fläschchen mit Öl. Und es war kostbarstes Öl. Das steht in der Bibel. Das war so viel wert wie ein Jahresgehalt. Das muss man sich mal überlegen. Also heutzutage 30.000, 40.000 Jahresgehalt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber es steht halt so in der Bibel. Es war unheimlich wertvoll, wertvoll. Und 300 Denare, sagt ich glaube Judas, war das Judas, der sagt, hey, das hätten wir verkaufen können für 300 Denare, dann hätten wir den Armen was geben können. Ja. Und Jesus sagt, nee, das ist schon ganz richtig so gelaufen. Und diese Frau merkt, hey, da ist der starke Gott vor mir und ich schütte das aus, ich schütte mein Leben aus. Und sie weint und sie benetzt die Füße Jesu mit ihren Tränen und sie trocknet das mit ihren Haaren. Und es ist ihr völlig egal, was die Leute denken. Sie weiß, man wird sie verurteilen. Sie hört das ja sogar. Sie hört es. Und es ist egal. Wenn Menschen Jesus treffen, dann beugt sich ihr Herz. Und das Dritte ist auch so ein schönes Beispiel. Der Hauptmann am Kreuz, wieder ein gestandener Soldat, ein römischer Hauptmann. Er steht unter dem Kreuz von Jesus und er sieht. Und das Einzige, was er sagen kann, ist, wahrlich, das ist Gottes Sohn. Das ist Gottes Sohn. Und er ist erschüttert. Und in Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, auch noch eine Geschichte. Ich möchte sie euch noch erzählen, auch wenn ihr vielleicht denkt, so viele Geschichten, ich kann mir das alles nicht merken. Aber Offenbarung, die schreibt ja Johannes. Und Johannes war ein Jünger, der mit Jesus gegangen ist. Ne? Er kannte Jesus. Er ist 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen. Er hat ihm gedient. Und am Ende seines Lebens hat er eine Offenbarung. Und er sieht den Himmel, er sieht den Thronsaal. Und das möchte ich euch doch noch mal vorlesen. Also Offenbarung 1, Vers 12. Da schreibt er, und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und was passiert mit Johannes? Hey Jesus, lange nicht gesehen. Schön, dass ich dich mal wiedersehe. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Das ist Gott. Das ist Gott und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Gott hier bei uns erlebbar wird. Dass wir hierher kommen und dass wir niederfallen vor diesem Gott und erleben, wie er uns verändert, wie er uns befähigt. Das einzig Attraktive an der Kirche ist Jesus. Jesus ist unsere einzige Daseinsberechtigung. Und wir können über alles Mögliche reden und diskutieren. Wir können uns Bibelverse um die Ohren hauen. Wir können versuchen, uns gegenseitig zu übertrumpfen mit Erkenntnis. Und ich glaube, je weniger wir Jesus lieben, desto mehr werden wir sowas tun. Und je weniger wir über Jesus sprechen, desto mehr werden wir über unwichtige Dinge sprechen. Aber er ist heute hier, ich glaube das. Und er konfrontiert dich tief in deinem Herzen mit der Wahrheit über sich selbst und über dich. Und er bietet dir an, komm zu mir. Er bietet dir diese Begegnung an, jetzt, heute. Und er bietet dir Umkehr an und Vergebung von Sünden. Und er bietet dir ein Leben, das du dir nicht vorstellen kannst. Advent heißt warten. Und damals hat das Volk Israel auf Jesus gewartet. Und ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, in der Jesus wartet. Er wartet auf dich. Er wartet darauf, dass du zu ihm kommst und dass du sagst, ja, Jesus, du bist der Einzige, du bist der starke Gott. Und vor dir falle ich nieder, vor dir beuge ich mich, dir folge ich nach. Du bist alles. Du bist mehr als meine Lebensversicherung. Du bist mehr als alles, was mir wichtig ist. Du bist das, was ich begehre, tief in mir. Und wenn du spürst, dass das in deinem Herzen arbeitet, dann geh nicht so weg, sondern hier sind Menschen, die reden mit dir, die beten mit dir. Mach das. Es ist der wichtigste Schritt in deinem Leben. Und wenn du Jesus schon lange kennst und merkst, irgendwie lässt mich das alles so kalt und es berührt mich nicht, dann bleib auch, dann beten wir und dann suchen wir eine Begegnung mit diesem Gott. Er wartet darauf. Er möchte wiederkommen und möchte sehen, dass du seine Braut bist und ihn anschaust, nur ihn, voller Erwartung und Liebe. Lasst uns beten, vielleicht stehen wir zusammen auf und singen dann auch gleich das Lied noch.